Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Einer der wichtigsten Fixpunkte der Geschichte des Islams ist die Zeit, die man rückblickend als die goldene Zeit oder Blütezeit des Islams bezeichnet. Je nach Definition die islamische Zivilisation ab dem 8. nachchristlichen Jahrhundert, als in Metropolen wie Bagdad Kultur und Wissenschaft florierten. Und warum ist dieser Zeitraum so zentral? Deshalb, weil er auch heute noch für viele als Fluchtpunkt dient für das Selbstbild des Islams. Eine Zeit, in der intellektuell Dinge möglich waren, die lange in den Staaten der islamischen Welt eben nicht möglich zu sein schienen. Diese Epoche wird derzeit wiederentdeckt, nicht zuletzt von jungen Muslimen. Das ist gleich unser Thema in dieser Sendung. Und es geht heute um Gefängnisseelsorge in Zeiten der Pandemie. Geschichte ist ja nicht das, was gewesen ist, sondern eigentlich vielmehr das, was die Gegenwart in der Vergangenheit sehen will. Und wenn über die Blütezeit des Islams gesprochen wird, dann ist die spannende Frage gar nicht so sehr, wie war das eigentlich damals, sondern was macht man daraus? Welche Schlüsse zieht man daraus? Und bekanntlich hat die Terrororganisation Islamischer Staat diese goldene Zeit des Islams als Narrativ instrumentalisiert, um eine Unterdrückung in der Gegenwart zu konstruieren, zu erzählen, gegen die es sich dann gewaltsam zur Wehr zu setzen gilt. Nur dieser Zugang, der ist natürlich nicht alternativlos. Viele, nicht zuletzt junge Muslime, entdecken seit einiger Zeit etwas, was viele Jahrzehnte nicht möglich zu sein schien, nämlich das aufklärerische Potenzial dieser kulturellen Blüte, in der innerislamische Religionskritik nicht undenkbar war. Der Berliner Islamwissenschaftler Ralf Gadban, der hat ein neues Buch vorgelegt. Das ist in dieser Woche erschienen, der Titel Allahs mutige Krieger. Und darin macht er die Beobachtung, dass seit Beginn des arabischen Frühlings vor etwa 10 Jahren ein innerislamischer Diskurs eröffnet wurde, der das Freiheitspotenzial der mittelalterlichen Blütezeit neu entdeckt. Thomas Klatt stellt uns dieses Buch vor.
Ein islamkritisches Video auf dem YouTube-Kanal Al-Hurra vom Sommer 2018. Arabische Gelehrte betrauern den Niedergang ihrer einst blühenden Wissenschaften. Der Begründer der islamischen Philosophie Al-Kindi, gestorben 873, vom Kalifen Al-Mutawakkil vom Hof vertrieben, seine Bücher verbrannt. Der berühmte Mediziner Ibn Sina, auch bekannt als Avicenna, in der islamischen Welt als Imam der Atheisten verachtet. Der Begründer der Optik, Haytham, des Atheismus bezichtigt. Der Begründer der Chemie, Jaber ibn Hayyan, gestorben 815, als Atheist verfolgt. Die Chemie in einer Fatwa generell verboten. Aus all dem, so die Kritiker, resultiere bis heute eine Rückständigkeit der muslimischen Welt gegenüber dem Westen. So etwas wagte bis vor kurzem kaum jemand öffentlich zu sagen. Heute wird es in den sozialen Netzwerken von Hunderttausenden Muslimen verfolgt.
Seit dem arabischen Frühling habe ich festgestellt, wie viele andere auch, dass die Religionskritik immer heftiger wurde, auch öffentlich, und das ist neu. Also früher landeten sie alle im Gefängnis.
Beobachtet der Berliner Islamwissenschaftler Ralf Gadban. Für ihn sind die kritischen Religionsgelehrten, Blogger und YouTuber von heute Allahs mutige Kritiker. Sie entdecken die Zeit der islamischen Aufklärung von einst, an die sie heute wieder anknüpfen möchten.
Also die goldene Zeit der islamischen Zivilisation beschränkt sich nicht auf Spanien. Die war auch im Nahen Osten und überall. Als Al-Ma'mun mit der Gründung von der Haus der Weisheit die Übersetzung der griechisch-hellenischen Kultur angefangen hat, Medizin und Philosophie und Ähnliches, da wurde die Vernunft, die griechische Vernunft eingeführt. Und die hat zum Beispiel die Entstehung der Mu'tazila, das heißt die islamischen Theologen, beeinflusst, ermöglicht erst.
Der Abbasiden-Kalif al-Ma'mun gründete 825 in Bagdad das Beit al-Hikma, das Haus der Weisheit, in dem griechische Werke ins Arabische übersetzt wurden. Diese philosophisch-theologische Denkströmung der Mu'taziliten erforschte nicht nur Gottes Willen, sondern erkannte auch die Gesetze in der Natur. Eine vorher nie dagewesene Öffnung gegenüber den Wissenschaften. Nach wenigen Jahrzehnten war es aber vorbei mit der Blüte der islamischen Vernunft.
Die Politik hat immer bestimmt, was Religion ist. Nachdem sie diese Mu'taziliten vernichtet haben, nachdem die Ahlus Sunna gewonnen haben, die Hadithe im Vordergrund stellen, da hat sich ein Islam entwickelt, was wir heute haben. Das ist ein Islam, was sehr stark von der Politik abhängig ist.
Mitte des 9. Jahrhunderts wurden die Mu'taziliten entlassen. Nur in Persien und Tunesien konnte die Lehre dieser Denker noch eine Zeit lang überleben. Fortan gab es eine Dominanz der Ahl al-Sunna, der Leute der Sunna. Die Frömmigkeit ersetzte die Vernunft, schreibt Ghatban in seinem neuen Buch. Die Rechtsprechung auf Arabisch Fiqh übernahm die Funktion der Theologie. Nun galt eine strenge Pflichtenlehre. Nachfolge und Gehorsam gegenüber dem Koran, vor allem aber gegenüber den Sprüchen des Propheten, den Hadithen. Plötzlich aber gab es eine ganze Flut von neuen Hadithen.
Wir wissen nichts vom Propheten. Also es gibt keine sicheren Kenntnisse von ihm. Die Muslime selber untereinander haben sich bekämpft und vorgeworfen, dass sie Lügner sind und dass sie Sachen erfinden. Und noch mehr, die großen Hadith-Sammlungen, da nehmen wir Ibn Hanbal, er schreibt selber, von einem Fundus von 750.000 Hadiths hat er circa 6.000 rausgeholt. Also das ist kein Geheimnis, das wissen alle Muslime.
Demnach begannen die Muslime, Hadithe zu erfinden, um ihre jeweiligen Machtansprüche zu untermauern. Bis zu einer 750.000 vermeintlicher Aussprüche des Propheten. Die Theologie wurde auf das Aneinanderreihen von Hadithen reduziert, wenn es den Herrschern nützte. Dagegen wehren sich islamische Theologen heute, gerade auch in der arabischen Welt. Sie fordern eine Abkehr von der Sunna. Die Religion müsse endlich frei werden von politischer Bevormundung. Scheich Ayad Jamal Adin etwa fordert in einem YouTube-Interview die Trennung von Staat und Religion. Es müsse eine größere Distanz zwischen beiden Sphären geben. Auch Mohammed habe am Anfang ohne Polizei oder Armee gelebt. Der Prophet wollte nie einen Staat errichten, so die Kritik des irakischen Religionsgelehrten. Mittlerweile, so der Islamwissenschaftler Ralf Ghatban, stehe noch viel mehr auf dem innerislamischen Prüfstand. Nämlich, ob der Islam überhaupt in Mekka und Medina entstanden sei oder ob das ein Konstrukt der späteren Geschichtsschreibung sei. Denn die Archäologie zeige, dass die ersten Moscheen noch Richtung Jerusalem ausgerichtet waren.
Dass fast kein Moschee eine Gebetsrichtung Richtung Mekka hatte. Das widerspricht total das islamische Narrativ. Nach den Muslimen, Muhammad 16 Monate nach seiner Ankunft in Medina im Jahre 622, ein Befehl von Gott bekam, also ein Sura, die ihn auffordert, die Gebetsrichtung von Jerusalem nach Mekka zu richten. Der archäologische Untersuchung zeigt, dass bis tief im 8. Jahrhundert und bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts Moscheen gab, die Richtung Jerusalem zeigten. Das sind Belege, die kann man nicht widerlegen.
Auch die Numismatik, die Münzlehre, lasse Zweifel aufkommen, ob Mekka wirklich der historische Ursprungsort des Islam war.
Die älteste Münze, die in Mekka gedruckt wurde, ist vom Jahre 201 der Hijra, das heißt über 200 Jahre nach der islamischen Zeitrechnung. Und da fragt man sich, wäre Mekka das Zentrum der Welt, warum erscheint das nicht?
Folgt man Ghatban weiter, hat erst die spätere islamische Historiografie Mohammeds Wirken nach Mekka verlegt. So sollten die Machtansprüche der islamischen Herrscher gerechtfertigt werden. Arabisch sei zur göttlichen Sprache geworden, die Araber zum auserwählten Volk. Die Nachfolger des Propheten sollten aus seinem Stamm Quraisch kommen. Dieser Anspruch wurde Teil der Religion und mit vielen Hadithen untermauert. Dann begann der Konflikt zwischen dem haschimitischen Clan und den Omayyaden. Der erste innerislamische Bürgerkrieg, dem viele Zwistigkeiten und Konflikte bis heute folgten. Ghatban stellt auch jene islamische Geschichtsschreibung in Frage, die erzählt, erst Mohammed habe Licht ins Dunkel der arabischen Halbinsel gebracht. Erst der Prophet habe den polytheistischen, also an viele Götter und Götzen glaubenden Arabern, den Monotheismus beschert. Das aber entspreche kaum den historischen Tatsachen.
Auf diesen ganzen arabischen Halbinsel, vor der Ankunft Mohammed, herrschte ein christlichen König, also vom Jemen über die arabische Halbinsel, man sieht die Spuren überall. Also da, zu behaupten, dass vor dem Islam in Arabien nichts gab, das ist eine Schutzbehauptung. Und das ist die Jahiliya, die Zeit der Unwissenheit.
Die Jahiliya, die Unwissenheit über die ersten Jahrzehnte des Islam, die ungenauen Quellen, die unsicheren Überlieferungsketten. All dies hätten sich Kalifen und islamische Herrscher immer wieder zunutze gemacht, um ihre eigenen Machtansprüche zu begründen. Die mekkanischen Suren der Frühzeit würden noch ein friedliches Miteinander fordern, ohne Scharia, ohne Bevorteilung von Juden und Christen. Doch der Islam sei gegen den Willen Mohammeds später zu einer politischen Religion geworden, die das Heil des Menschen allein in der Unterwerfung sehe. Dagegen aber würden heute immer mehr Muslime aufbegehren. Ohne Tabus würden nun Fragen gestellt.
Im arabischen Frühling zum ersten Mal sind die Menschen auf die Straße gegangen, ohne die alten Slogans, also nicht gegen Imperialismus und nicht gegen Zionismus. Sie sind für ihre Würde und für mehr Beteiligung an die Politik gegangen. Und das sind neue Sachen. Das sind die zwei Elemente für die Bildung einer modernen Gesellschaft, moderne demokratische Gesellschaft. Und das kam von innen. Das ist nicht ein Verdienst des Westens.
Immer mehr Muslime entdeckten nun in ihrer eigenen Geschichte die einst blühende Aufklärung, Vernunft und Wissenschaft. Und allmählich scheinen sie sich auch bei Traditionalisten Gehör zu verschaffen. Immerhin fand im Januar 2020 an der konservativen Al-Azhar-Universität in Kairo eine internationale Konferenz über die Erneuerung des religiösen Diskurses statt. Für Ralf Ghatban eine spannende Entwicklung.
Menschenrechte und Demokratie, die sind alle gegen die Sunna. Die Sunna hat die Theologie ersetzt, aber die Sunna ist gegen die Vernunft und nur für die Nachahmung und die ist unbeweglich. Und die wollen die abschaffen. Wenn sie sie abschaffen, da hat man eine Lehre. Es muss etwas Neues entstehen.
Das neue Buch des Berliner Islamwissenschaftlers Ralf Ghatban, es heißt Allahs mutige Kritiker und nicht etwa Allahs mutige Krieger. Nicht Allahs mutige Krieger, wie ich in der Anmoderation noch fälschlicherweise gesagt habe. Thomas Klatt hat mit ihm darüber gesprochen. Das Buch ist erschienen im Herder Verlag und hat 320 Seiten. Thank you. Wer eine Haftstrafe verbüßt, für den oder die bedeutet diese Zeit vor allem Isolation. Und in Zeiten der Pandemie wird diese eh schon bestehende Isolation nochmals verstärkt. Denn auch wenn zum Beispiel Besuche in Teilen möglich sind, dann finden die natürlich nur unter Pandemiebedingungen statt, also mit Distanz. Und dazu kommen dann noch Sorgen um Angehörige, die man nicht treffen kann. Diese Pandemie, die ist also eine zusätzliche Herausforderung für Gefängnisseelsorger. Dass zeitweise die Kirchen in den Gefängnissen ebenfalls vom Lockdown betroffen waren, das hat deren Arbeit zusätzlich erschwert. Tini von Poser hat einen Berliner Gefängnisseelsorger ins Gefängnis begleitet und mit ihm und Gefangenen gesprochen über die Herausforderung der Pandemie in der Isolation.
Thomas Dietrich Lehmann fährt heute in seinem Taxi ins Gefängnis von Berlin-Moabit. Meistens benutzt er öffentliche Verkehrsmittel, sagt der 65-Jährige. Lehmann mit Brille, Mütze und sportlicher Kleidung hat mehrere Berufe. Evangelischer Pfarrer, Gefängnisseelsorger, Taxifahrer. Im Moment fokussiert er sich ganz auf die Gefängnisseelsorge, denn die sei seit Beginn der Corona-Pandemie wichtiger denn je.
Und wir haben es in der Seelsorge daran gemerkt, dass doch Menschen über die sonstige Belastungssituation hinaus auch uns gegenüber geklagt haben darüber oder ihre Not uns mitgeteilt haben. Ne? Ob es die Angehörigen betrifft, dann die Sorge zum Beispiel um alte Familienangehörige und so.
Die Justizvollzugsanstalt Moabit ist in einem gelb-rötlichen Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert angesiedelt. Es steht heute unter Denkmalschutz. Ein hohes Gitter in rostbrauner Farbe umringt das Gefängnis. Hinter dem Gebäudekomplex zeichnet sich der knallblaue Himmel ab.
Das ist eine Untersuchungshaftanstalt für Männer. Das bedeutet, dass die Herren, die dort inhaftiert werden, laut Gesetz maximal 6 Monate, eigentlich auf ihre Anklage, auf ihren Prozess zugehen.
Mehrere Türen am Eingang, Kontrollen wie am Flughafen. Mit einem riesigen Schlüsselbund in der Hand geht Lehmann leichten Schrittes durch die langen Gänge, vorbei an den Zellen, die durch große Eisentüren verschlossen sind. Er steuert direkt auf die Gefängniskirche zu, die mitten im Gebäude liegt. Er erinnert sich an den 16. März 2020, als ob es gestern gewesen wäre.
Ich erlebte das, als ich morgens reinkam, dass ein Zettel an der Kirche hing, gesperrt. Lockdown bedeutete auch innerhalb der Justiz Kirchen zu. Wir haben vom 16. März bis zum 15. Mai keine Gottesdienste gehalten. Inhaftierte konnten nicht sonntags in die Anstaltskirche kommen. Also das ist ein großer Einschnitt erstmal, nicht nur für die Gesellschaft insgesamt oder für die Erde, sondern natürlich auch im Kleinteiligen für die Inhaftierten. Denn Haft bedeutet immer Isolation, also auch in der U-Haft und da noch sogar viel mehr als in der Strafhaft, weil eben die Sicherheitsbedürfnisse der Justiz, des Staates, der Gesellschaft in hohem Maße nochmal zugreifen.
Hinter der Tür zur Kirche offenbart sich ein großer, lichtdurchfluteter Raum mit hohen Decken. Holzstühle sind in weitem Abstand kreisförmig um den Altar aufgestellt.
Der schönste Raum der Haftanstalt Moabit, der Untersuchungshaftanstalt. Große Fenster, das lieben die Gefangenen. Nicht so gleich sichtbar Gitter, sondern man guckt raus.
Die Kirche und ein angrenzender Raum, das sind die Orte für die Seelsorge. Manchmal trifft Lehmann die Gefangenen auch in den Zellen. Der polnischstämmige Häftling Adam, der eigentlich anders heißt, besucht regelmäßig die Gottesdienste und nimmt die Seelsorge in Anspruch. Es sei ein Schock für ihn gewesen, als die Kirche zu Beginn der Pandemie geschlossen wurde.
Irgendwas fällt am Sonntag. Ja, sonst geht man in die Kirche, man kann beten, kann man auch natürlich im Fernseher. Da gibt es auch Messen, aber das ist nicht dasselbe.
Der 60-jährige Katholik sitzt bereits seit 2 Jahren in Untersuchungshaft. Er möchte nicht näher darauf eingehen, was er genau verbrochen hat. Irgendetwas mit Steuerhinterziehung.
Wenn man sitzt in einem Raum, ist allein, dann ist nur allein. Das ist schwer zu beschreiben, wie eigentlich das ist, weil jemand, der das nicht selber erlebt, der wird auch nicht verstehen. Da gibt es keine Worte, dass man das beschreiben kann einfach so.
Auch die neue Besuchsregelung seit Beginn der Pandemie setzt den Häftlingen zu, sagt auch Hassan, der ebenfalls anders heißt.
Ursprünglich durften wir 3 Personen als Besuch empfangen und jetzt sind wir natürlich reduziert auf 1 Person. Dann haben wir noch eine Plexiglasscheibe vor uns. Und Masken, der Besuch muss auch Masken tragen, sodass die Verständigung auch sehr, sehr schwierig ist, wenn der Raum voll ist. Wenn da jetzt, sage ich mal, 7 Häftlinge sitzen und 7 Besucher, also 14 Personen, und jeder spricht, dann versteht man sich unheimlich schlecht.
Auch Hassan, Mitte 50, sitzt seit ungewöhnlich langer Zeit in Untersuchungshaft. 3 Jahre sind bereits ins Land gezogen. Ihm werden Betrug und Mord vorgeworfen. Betrogen habe er, gemordet nicht, sagt er resigniert.
Wenn ich es kurz anreißen darf, es geht um einen angeblichen Mordfall, ohne ein Opfer, ohne eine Leiche, ohne einen Tatort, ohne eine Tatwaffe, ohne gar nichts im Grunde genommen, da sehe ich einiges an Grundrechten verletzt.
Während Hassans Kinder erwachsen sind, was die Sache etwas erleichtert, wie er sagt, sieht es bei Adam anders aus. Die jüngste seiner 4 Kinder ist 7 Jahre alt.
Die Kleine, das ist das, was man am meisten vermisst, weil die versteht das nicht. Die mich besucht, wenn die nicht einfach anfassen darf. Für mich ist es eine Katastrophe und für das kleine Kind ist es auch schlimmer. Und egal wer kommt, man sieht so wie jetzt, ich sehe da nur Augen, keine Mimik, gar nicht, kein Lächeln, nichts. Unsere Psyche ist ja auch nicht so besonders gut.
Wenn draußen alles in Ordnung ist, wenn keiner krank ist oder auch keine Sterbefälle passieren, sage ich mal, dann lebt man hier in einem kleinen Mikrokosmos für sich hin. Also man vergisst, was draußen passiert ist. Man kennt das draußen gar nicht mal mehr.
Viele sagen, naja, hat was gemacht, dann muss er da sitzen. Das ist ja klar, ich weiß das, ich verstehe das alles. Ich habe was gemacht, ich bin hier. Aber wir sind auch Menschen.
Als Mensch fühlt Adam sich, wenn er in die Kirche geht und Pfarrer Lehmann trifft.
Wenn man hier kommt, die Gespräche, was man führt, alles. Man redet über ganz andere Sachen. Nicht betrifft Straftat, da hält man einfach eigene Seele.
Hassan, der Zeuge Jehovas ist, sieht in Pfarrer Lehmann nicht seinen Seelsorger. Doch über seine Arbeit in der Gefängnisbücherei sei er mit ihm ins Gespräch gekommen.
Vermittelt einem das Gefühl, nicht im Gefängnis zu sein, sondern schon so eine kleine Welt, nochmal zusätzlich außerhalb des Gefängnisses.
Thomas Dietrich Lehmann weist mit seinem Schlüsselbund auf die Weite des Gemeinderaums. Die Zellen dagegen sind nur 9 Quadratmeter groß.
Ich will hier drin Freiraum als Thema machen. Und das habe ich den Eindruck, kommt den Herren, die sich zur Kirche halten, zugute. Die atmen in diesen groß gestalteten Räumen auf.
Die Kirche agiere als Institution unabhängig im Gefängnis. Das spreche sich auch unter den Gefangenen herum.
Und insofern wenden sich auch völlig agnostische, unchristliche, unreligiöse Menschen an die Kirchen. Also aus der Not heraus. Es haben sich also bis vor Jahren auch die muslimischen Gefangenen an uns gewendet. Der Gott ist doch einer, Herr Pfarrer.
Das Wichtigste sei zuhören, sagt Lehmann, ohne urteilen. Während Gottesdienste außerhalb des Gefängnisses oft von Menschen aus der Mittelschicht besucht werden, sei es im Gefängnis eine völlig andere Klientel.
In den Knast kommen arme Leute, das ist eine Klassenfrage letztlich. So, und das reizt mich. Unter anderem bin ich deswegen auch Taxi gefahren, weil ich irgendwie eigentlich mit allen Menschen in Berührung gekommen bin in diesem Beruf. Auch das ist ein sehr erfüllter Beruf für mich, auf der Straße unterwegs zu sein, den Puls der Stadt zu spüren und mit Menschen in Berührung zu kommen. Das Menschliche ist das Kontinuierliche da drin. Also ich arbeite gern mit Menschen, ich bin gerne in Kontakt. Und das hatte ich in der Taxe genauso wie in der Seelsorge. Na, theologisch würde ich sagen, ich will meinem Jesus hinterher, der sowieso schon überall ist.
Über Gefängnisseelsorge in Zeiten der Pandemie. Tini von Poser hat einen Gefängnisseelsorger in Berlin begleitet. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hat Andreas Mein. Hier gibt's gleich die Nachrichten und dann, wie immer, freitags unser Magazin Lebenszeit. Und das Thema bei Andreas Stopp ist heute zwischen Hoffnung und Enttäuschung, das ständige Auf und Ab in der Pandemie. Da können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder direkt mit einer Mail ins Studio lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag war es heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.